Ja, ich wollte euch gern einen Impuls, einen Akzent aus dieser Leiterschaftstagung mitbringen. Eine der ersten Predigten, die ich dort gehört habe, die hat mich persönlich sehr angesprochen. Und ich habe mir gedacht, diesen Gedanken, den würde ich euch einfach gerne weitergeben, weil ich persönlich einfach finde, dass der in unserer momentanen Situation uns einfach ganz viel helfen kann. Aber bevor ich zu dem Gedanken selber komme und euch verrate, um was es geht, ist ja immer gut, wenn man ein bisschen Spannung behält, damit man nicht ganz einschläft, möchte ich euch vorstellen, bitten euch vorzustellen, ihr hättet ein neues Restaurant gefunden. Ein Restaurant, wo man richtig gut essen kann und wo es richtig schön ist, gutes Ambiente und alles und wo es richtig billig ist oder sagen wir günstig. Also billig ist ja immer. Also, wo man richtig gut und günstig essen kann. Würdet ihr diese Information weitergeben an andere? Oder würdet ihr es für euch behalten, damit das Restaurant nicht so voll wird und ihr immer Platz bekommt? Ich denke schon, dass wir diese Information mit anderen teilen würden. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, dass jetzt wieder die Nobelpreise verliehen worden sind. Und unter anderem sind die Nobelpreise für, was war das? Ich glaube, für Chemie ist an drei Wissenschaftler verliehen worden, die geforscht haben, wie die DNA sich, das heißt, ich sage, ich bin ja immer noch vom alten Schlag, ich sage immer noch DNS, also wie die sich jedenfalls repariert. Und das ist ganz wichtig für Krebstherapie. Stellt euch vor, man wäre noch ein bisschen weiter. Und irgendjemand hätte das Heilmittel gegen Krebs gefunden. Wenn da Krebs diagnostiziert wird, dann schluckst du zwei Pillen und dann ist alles gut. Stell dir das mal vor. Und du wüsstest davon. Wäre es nicht wichtig, es weiterzugeben? So, jetzt könnt ihr euch ja schon denken, auf was es rausgeht. Wenn du wüsstest, dass es eine Möglichkeit gibt, ewig zu leben, seine Schuld loszuwerden, um mit Gott ins Reine zu kommen, wäre das nicht ein Verbrechen, das für sich zu behalten. Doch wär's. Deswegen machen wir pro Christ. Nicht nur, aber wir machen auch pro Christ deswegen. Deswegen laden wir Frauen ein zum Frauenfrühstück. Ich habe mir ja gefreut, meine Frau hat mir erzählt, dass gestern viele Frauen da waren und von diesen Frauen ganz viele nicht zu unserer Gemeinde gehört haben. Und das ist gut so, weil dafür machen wir das. Wir wollen Menschen erreichen, die bisher nichts davon wissen, dass Gott sie liebt. Wir wollen Menschen erreichen, die nichts davon wissen, dass Gott einen Weg für sie hat, damit sie über dieses Leben hinaus leben können. Und ich finde es so krass, dass viele von unseren Mitmenschen leben und denken, dass mit diesen 70, 80, 90 Jahren alles abgehandelt ist. Und die haben keine Ahnung, dass der größte Teil ihres Lebens hinterher stattfinden wird. Und während sie für dieses Leben Versicherungen und was weiß ich nicht alles für Vorsorge treffen, tun sie für dieses Leben nach dem Tod gar nichts. Und nach dem, was ich aus der Bibel lese, muss ich davon ausgehen, dass es für sie ein ganz böses Erwachen geben wird. Im wörtlichsten Sinne nach dem Tod. So, deshalb laden wir Menschen ein. Aber das ist ja nur die eine Seite. So, wir laden ein. Und jetzt stellt euch vor, die Menschen kommen. Wenn sie kommen, was denkt ihr, trägt dazu bei, dass Menschen ewiges Leben finden? Was brauchen wir dazu? Lasst mal hören. Es gibt keine falschen Antworten. Die Liebe untereinander. Die Liebe untereinander? Okay. Was noch? Dass sie sich eingeladen fühlen, so werden. Dass sie sich eingeladen fühlen? Genau, dass sie das Gefühl haben, dass sie hier wertgeschätzt werden. Was noch? Die Herzlichkeit von uns. Okay. Glauben, wer muss glauben? Wir? Okay, also wir müssen glauben und uns auf den Weg machen, Menschen einladen. Eine gute Predigt wäre hilfreich. Könnten wir jetzt noch fragen, was ist gut, aber ich lasse mal stehen. Zeugnisse. Zeugnisse, okay. Also für diejenigen, die noch nicht so gut Kanaanäisch sprechen, Zeugnisse heißt bei uns nicht Noten, die man jemand gibt, sondern Zeugnisse heißt, jemand berichtet aus seinem Leben. Bitte? Die Leute brauchen Mut, um hierher zu kommen. Ach, wir brauchen Mut. Okay, sie einzuladen. Genau. Also, bitte? Gebet, echt? Braucht man sowas? Okay, Gebet. Ich sage einfach noch ein paar Dinge. Ich bin jetzt davon ausgegangen, die sind schon eingeladen und die sind schon hier. Also, das waren die Dinge, an die ich gedacht habe. So. Und dann habe ich versucht, das jetzt so nach dem Unmittelbaren so ein bisschen zu ordnen. Ich hätte gesagt, das Wichtigste, was wir brauchen, ist, dass der Heilige Geist an ihren Herzen wirkt. Da haben wir allerdings wenig Einfluss drauf. Aber das ist das Zentrale, was überhaupt passiert, dass Menschen ewiges Leben finden. Dann die gute Predigt habe ich ein bisschen anders formuliert. Ich habe eine gute, lebensnahe Verkündigung genommen. Ich habe jetzt immer wieder gehört, es gibt Studien, ich weiß nicht, der Simon hat es, glaube ich, in seiner Predigt erzählt, die Sonja, seine Frau, hat ja ihre Bachelorarbeit über irgendeine Studie, weißt du, wie die heißt? Also irgendeine Studie jedenfalls, da haben sie über 20 Jahre oder irgendwas, vor allem katholische Jugendliche, begleitet und gefragt und haben festgestellt, dass viele, vor allem Jugendliche, aber auch ältere Menschen, durchaus ein Interesse haben an Religion, aber vollkommen enttäuscht sind über Kirche. Also in dem Fall hauptsächlich die katholische Kirche, weil die Studie einfach sich damit beschäftigt hat. Aber die Punkte, die da so genannt wurden, die dürfen auch wir uns als Freikirchen auf unsere Fahnen schreiben und hinter unsere Ohren und sonst wo. Nämlich zum Beispiel, dass die Verkündigung eben lebensnah ist, dass die Menschen damit was anfangen können. Und wenn du mit Menschen sprichst, dann stellst du fest, dass die zum Teil vollkommen abstruse Vorstellungen haben von dem, wie Gott ist. Dann finde ich, wäre es gut, wenn wir ansprechende Musik hätten. So, es ist natürlich ein Problem, das merken wir dann schon auch jetzt in unseren Gottesdiensten, in unseren normalen, dass natürlich verschiedene Menschen verschiedene Musik ansprechend finden. Was die einen ansprechend finden, zum Beispiel Karl Moik oder, ich glaube, den gibt es ja gar nicht mehr, aber ich weiß nicht, wer das jetzt macht, Florian Silbereisen oder Hansi Hinterseher oder so. Das finden große Teile unserer Bevölkerung richtig gut. Oder wie heißt dieser Alpendings da? Auch egal. Also ihr wisst, was ich meine. Während andere Leute vermutlich noch bevor sie fluchtartig den Raum verlassen würden, versuchen würden, ihre Ohren vor diesen grässlichen Tönen zu schützen. Umgekehrt ist genauso. Also das ist natürlich immer auch eine Geschmacksfrage. Und jetzt ist die Frage, die Leute, die wir erreichen wollen, was für eine Musik müssten wir da machen? Aber da müssen wir uns halt mal Gedanken drüber machen. Aber das gehört für mich auf jeden Fall mal dazu. Dann kommen die hier rein und sehen unsere Räume. Und ich glaube, wenn wir wollen, dass die sich zu Jesus wenden, dann wäre das, glaube ich, hilfreich, wenn sie in diesen Räumen, vielleicht auch was, ich weiß nicht, wer das am Anfang gesagt hat, sich wertgeschätzt fühlen. Also das heißt, dass sie sagen, boah, hier gefällt es mir. Die laden mich nicht in irgendeinen Schuppen ein oder wenn die sich nachher um mich so sehr kümmern wie um ihr Haus. So, einfach mal ein bisschen nachdenken, gucken, wahrnehmen, vielleicht auch aktiv werden oder so. Ich denke mir manchmal, das Erste, was ich an diesem Haus sehe, ist natürlich die Außenseite. Was sehe ich da? Wie müsste das aussehen, um den Menschen kein Hindernis zu sein? Dann sehe ich das Treppenhaus. Wie müsste das Treppenhaus aussehen, um Menschen nicht abzuschrecken? Dann komme ich hier rein. Einfach euch ein bisschen zum Nachdenken anzuregen. Und dann kommen die Leute, dann begegne ich den Leuten. Dass freundliche Leute wichtig sind, wissen wir spätestens, seit der André da ist. War für dich wichtig, gell? Total wichtig. Die gesalbte Predigt, auf die hast du vielleicht keinen Einfluss. Aber auf die freundlichen Leute hast du ganz viel Einfluss. Ganz wichtig, dass wir das im Blick haben. Wir haben uns kurz hier darüber unterhalten, auch auf dieser Leiterschaftskonferenz, wie das ist, wenn Menschen zu uns in die Gemeinde kommen. Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass es zum Teil schon ganz gut funktioniert, wenn ich Menschen sehe, von denen ich weiß, dass die neu sind und nach dem Gottesdienst zu denen gehen will, um mit ihnen zu reden, dann mache ich immer wieder, und es freut mich jedes Mal, die Erfahrung, dass ich nicht mit denen reden kann, weil schon jemand anders bei ihnen ist. Und das ist gut. Das ist gut. Und wenn du einen Blick dafür hast, dass jemand Neues da ist, vielleicht sogar in deiner Altersgruppe, in deiner Geschlechtsgruppe, das ist eine ganz gute Sache, dass wir einfach diese Wahrnehmung haben. Und dann schließlich, ich habe es jetzt einfach genannt, eine Atmosphäre der Gastfreundschaft. Ich persönlich glaube, dass die meisten Menschen in unserer Zeit weniger sofort angesprochen sind von einer wirklich hammermäßig gesalbten Predigt. Es gibt Leute, die hören diese Predigten, die hören die vielleicht auch mehrmals und denken sich, naja, also, ich weiß auch nicht, kann man auch nicht alles so ernst nehmen oder muss man sich nicht jeden Schuh anziehen und ja, die sind schon ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen übertrieben oder was weiß ich, aber irgendwie fühle ich mich trotzdem wohl und ich komme da einfach. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir den Menschen so einen Platz bieten, wo sie andocken können, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich willkommen fühlen und wo sie immer wieder kommen, obwohl sie vielleicht noch nicht überzeugt sind. Und wir hören das überall in den Gemeinden, dass es heute nicht so ist, dass die Menschen kommen und beim ersten Mal beim Aufruf nach vorne kommen und so wie früher, Peter erzählt immer so Geschichten, dass irgendwelche ganz feinen Leute im feinen Zwirn im Anzug da im Zelt waren und dann sind sie nach vorne gekommen und haben sich in den Matsch geworfen auf die Knie und so. Gibt es vielleicht heute auch noch hier und da, aber typisch ist eigentlich, dass die Menschen kommen, dass sie über einen längeren Zeitraum kommen und dass sie irgendwie so langsam was mitkriegen und was spüren und so. Und da ist wichtig, dass wir diese gastfreundliche Atmosphäre haben. Und darüber möchte ich heute ein paar Dinge sagen, über Gastfreundschaft. Und ich möchte, dass wir das jetzt allerdings nicht nur so, wie ich das jetzt eingeführt habe, weil es jetzt eben so pro Christ auch passt und weil ich es für da auch total wichtig finde, sondern dass wir die Gastfreundschaft vielleicht auch ein bisschen breiter sehen. Gastfreundschaft, da werde ich heute ganz wenig dazu sagen, aber das ist was, was uns als Gemeinde an sich auch prägen sollte, dass wir untereinander gastfreundlich sind. Dass wir für unsere Geschwister da sind, dass wir uns gegenseitig helfen. Gut, das ist jetzt nicht mehr typisch gastfreundlich, aber einfach, dass wir so eine Gemeinschaft sind, die einfach gut zusammenhält. Unsere Gemeinde wird wachsen. Das wäre jetzt genau ein Punkt, wo ihr einmal hättet sagen dürfen, unsere Gemeinde wird wachsen, das glaube ich. Und das heißt, dass dieser Punkt schwieriger wird. Wir werden nicht mehr alle Leute kennen. Wir werden früher, das war eine eingeschworene Gemeinschaft von ein paar Schnupflingern, die irgendwie miteinander zum Glauben gekommen sind und die gemeinsam vorwärts gegangen sind und die so den Kern unserer Gemeinde gebildet haben. Und da musste man keine großartigen Veranstaltungen oder was weiß ich was machen, weil die waren täglich miteinander beieinander, weil die einfach auf dem Haufen gewohnt haben. So, dann ist die Gemeinde ein bisschen größer geworden und dann sind manche Dinge anders geworden. Und in der Zwischenzeit sind auf unserer Gemeindeliste, so sage ich jetzt mal, 130, 140 Leute mit Kindern. Die kommen nicht mehr alle aus Schnupflingen, die sehen sich nicht mehr jeden Tag, die telefonieren auch nicht ständig miteinander. Und so merken wir, manche Dinge werden einfach anders und es wird noch mehr werden. Umso wichtiger ist es, dass wir gastfreundlich sind, dass wir uns einladen, dass wir uns einfach kennenlernen, dass wir miteinander. Du kannst ja auch nicht die ganze Gemeinde kennenlernen, ist auch klar. Aber dass wir einfach so ein offenes Herz haben für die Geschwister. Viel wichtiger finde ich jedenfalls, oder nicht viel wichtiger, aber viel aktueller jetzt, sage ich mal, momentan in Bezug auf Pro Christ auch, ist, dass wir gastfreundlich sind in Bezug auf Menschen, die nicht zu unserer Gemeinde gehören. Du kannst sie jetzt gemeindefremd nennen oder manche sagen Sucher oder Glaubensferne oder wie sagt man heute, was lernt ihr auf Berühr? Wie ist der politisch korrekte Ausdruck? Egal, also Menschen, die Jesus noch nicht kennen, wie auch immer. Wir wissen, früher haben wir manchmal Ungläubige gesagt, manche sind vermutlich auch ungläubig, solche Leute kennen wir auch, da sage ich auch heute noch ungläubig dazu, aber viele, die sind gar nicht ungläubig. Ich treffe immer wieder Menschen und meine Frau ist zum Beispiel auch so eine, die sagt, die hat eine klare Bekehrung hinter sich, aber die sagt, die war nie ungläubig. Die war in der katholischen Kirche, die hat gesucht, die hat Erlösung gesucht, die hat Kontakt zu Gott gesucht, die hat gebetet, aber hat einfach gemerkt, irgendwie, das funktioniert nicht richtig. Dieses Loch in ihrem Herzen wird nicht gefüllt. Und da kann man jetzt, ich möchte jetzt gar nicht über die katholische Kirche schimpfen oder was weiß ich, aber die hat einfach dort, wo sie war, in ihrem Umfeld, das, was sie gesucht hat, nicht gefunden. Aber die war nicht ungläubig, versteht ihr? Die war auch nicht wiedergeboren. Ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt davor ausgehen müsste, dass sie, wenn sie so gestorben wäre, in die Hölle gekommen wäre. Das wollen wir auch Gott überlassen. Aber sie hat gesucht. Und da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen, die eigentlich von ihrem Herzen her Gott suchen, die Interesse haben an einer Beziehung zu Gott, aber die einfach nichts finden und die nicht satt sind und wo wir ganz, ganz große Möglichkeiten haben, den Menschen was zu erzählen von Gott. So, da sollten wir Gastfreundschaft üben. Und schließlich sollten wir gastfreundlich sein in Bezug auf die Menschen, die Gott uns momentan in rauen Massen in unser Land schickt. Ich weiß, dass es ein politisch sehr heißes Thema ist momentan und dass da auch viele Bedenken und Ängste gibt. Und die Bedenken und die Ängste, die kann man von mir aus auch haben, aber ich hoffe, dass ihr am Ende dieser Predigt über manche Punkte ein wenig anders denken werdet. Tatsächlich jedenfalls, ich weiß nicht, wer von euch kennt Mario Wanschaffe? Gibt es ein paar? Echt, Simeon, du kennst den. Super. Also wer YouTube hat, ich empfehle euch, guckt mal ins Internet und guckt dir mal ein paar Videos von dem an. Am besten guckt ihr euch vorher ein paar Videos von Pierre Vogel an. Pierre Vogel ist der vielleicht wichtigste muslimische Missionar zurzeit, Deutscher im Übrigen. Der stellt ganz heiße Fragen. Und es gibt noch so ein paar andere, die auch ganz heiße Fragen stellen und die uns Christen herausfordern. Und Mario Wanschaffe hat sich zum Ziel gesetzt, diese Herausforderung anzunehmen, denen zu erklären, wie das sein kann, dass Gott aufs Klo musste. Für einen Moslem vollkommen unvorstellbar, dass Gott überhaupt einen Sohn hat und wie das mit Maria war und was weiß ich. Keine Ahnung, dann gibt es ganz viele Dinge. Und Mario Wanschaffe hat einen unglaublich guten Zugang gefunden und hat sich viel damit beschäftigt, hat viel im Koran studiert, hat dort auch den Koran fließend auf Hebräisch zitiert, fand ich richtig krass. Der ist total begeistert über die vielfältigen Möglichkeiten, die wir haben, Menschen zu erreichen aus dem Irak. Wisst ihr, wie viele Missionare es im Irak gibt? Oder in Syrien? Ja, wie denn? Genau. Wie willst du dort missionieren? Und jetzt kommen die hierher und wir können in Deutschland in voller Freiheit den Menschen von Jesus erzählen. Unglaubliche Möglichkeiten. Gut, gibt natürlich auch noch andere Dinge, die nicht ganz so begeisternd sind, sage ich jetzt mal, oder wo wir vielleicht auch Sorgen haben können. Aber das ist jedenfalls eine unglaubliche Möglichkeit, die Gott uns schenkt. Und ich glaube persönlich, dass wir uns unbedingt mit diesem Thema auseinandersetzen müssen, wie wir als Christen unseren Auftrag an diesen Menschen erfüllen können. Ob wir nun politisch der einen oder der anderen oder einer dritten oder vierten Richtung anhängen, ist in meinen Augen vollkommen unerheblich. Wichtig ist, dass die Menschen, die Gott lieben, die Gott liebt und die Gott brauchen. Und da müssen wir uns überlegen, wie wir damit umgehen. So, das war jetzt alles noch vorgeplänkelt, aber ich versuche nicht so lang zu machen. Aber mein Herz ist diesbezüglich sehr voll momentan. Wer von euch war schon mal im Orient oder wenigstens in Südeuropa? Ja, also Orient, Israel zählt auch dazu oder sonst irgendwie. Gastfreundschaft ist in diesen Ländern ein sehr hoher Wert, der wirklich gelebt wird. Also von vielen Leuten jedenfalls. Je reicher die werden und je westlicher die werden, desto weniger. Aber mein erstes sehr einschneidendes Erlebnis, das hatte ich nicht im Orient, sondern einfach ein paar Kilometer südlich. Das war in der Nähe von Nyon in der Schweiz, in der Nähe von Richtung Genfer See, wo wir einfach auf einer Wiese campen wollten von einem Bauer. Der hat da gerade gemäht und das war für uns eigentlich super, weil wir gedacht haben, wenn der frisch gemäht hat, dann hat er sicher nichts dagegen, wenn wir da unser Zelt aufstellen, weil wir dabei kein Gras zerdeppern und so. Und haben wir dann gefragt und er sagt, ja klar, wunderbar, zeltet da und bleibt einfach kurz hier, er ist gleich wieder da. Und da war der weg und eine Viertelstunde später kam er wieder mit einer Buddel Wein und dann hat er so ein Probierglas jedem gegeben und wir haben dann kurz genippt und haben das Glas dann weitergegeben und sagte, nee, das austrinken. Und dann kriegt der Nächste das Glas und dann kriegt der Nächste das Glas und dann musste man so lange trinken, bis die Flasche leer war. Ich habe von Leuten gehört, die im ehemaligen Jugoslawien Leute kennengelernt haben, die haben sie auf der Straße mitgenommen und dann haben sie gesagt, weißt was, hier hast du meinen Hausschlüssel, da ist mein Haus, da geh mal rein, ich habe noch irgendwas zu tun. Wahnsinn. Wir werden nachher noch ein paar Geschichten aus der Bibel lesen, wo du da auch denkst, für einen Deutschen schwer nachvollziehbar, was die Menschen da machen. Aber der Wert ist nicht nur dort im Orient oder in Südeuropa oder sowas wichtig und weit verbreitet, sondern dieser Wert ist Gott wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Aber im Wort Gottes, da steht ganz viel über Gastfreundschaft. Einer der bekanntesten Verse ist vielleicht Hebräer 13, Vers 2, den ich jetzt in den Anfang gestellt habe, wo es heißt, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Krass, oder? Ich habe gehört, dass bei den Juden auch heutzutage Gastfreundschaft unter anderem deswegen noch ein ganz hoher Wert ist, weil sie sagen, du weißt nie, ob vielleicht der Messias dabei ist. Vielleicht kommt er und steht vor deiner Tür und wenn du den abweist, dann hast du richtig Probleme. Ob die Gastfreundschaft mit so einer Motivation dann noch von ganzem Herzen kommt, das weiß ich jetzt nicht, aber gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Wir können Gastfreundschaft fördern oder wir können sie vergessen. Wir können Gastfreundschaft fördern oder sie vergessen. Wir können uns das wichtig machen oder wir können es vernachlässigen. Es gab eine Stelle, die hatte ich so eigentlich noch gar nie wahrgenommen, aber die hat uns Benjamin Blaesius aus Roth nahegebracht, 5. Mose 23, Vers 4 und 5. Wenn ihr euch das mal einfach mal auf euch wirken lasst und das vor dem Hintergrund der Gastfreundschaft seht. Da redet Gott über diejenigen, die nicht zur Gemeinde Gottes im Alten Bund mit dazugehören durften. Da heißt es, für immer ausgeschlossen sind auch alle, die ammonitische oder moabitische Vorfahren haben, selbst wenn sie seit 10 Generationen in Israel leben. Und jetzt die Begründung. Denn diese Völker haben euch nicht herzlich aufgenommen. Sie haben euch nicht mit Brot und Wasser versorgt, als ihr aus Ägypten kamt. Im Gegenteil, sie haben Bileam, den Sohn Beors, aus Petor in Mesopotamien geholt und ihm Geld gegeben, damit er euch verflucht. Der Grund, weshalb diese Völker von Gott ein ganz, ganz großes rotes Licht aufgedrückt bekommen haben, war, dass sie nicht gastfreundlich waren. Das finde ich richtig krass. Kleine Begebenheit oder kleine Note am Rande. Kennt ihr Ruth? Ja, wisst ihr, woher die kam? Das wäre jetzt ein Extrafass, was wir jetzt aufmachen könnten, warum Gott sich über seine eigenen Gesetzesbestimmungen hinwegsetzt. Aber das vielleicht einfach mal so. Dann kennt ihr sicher 1. Timotheus 3 oder Titus 1, wo es um die Qualitäten von Gemeindeleitern geht, von Bischöfen, wie es da heißt. Von den Leuten wird unter anderem gefordert, dass sie gastfreundlich sein sollen. Man könnte da über die damalige Situation auch noch viel sagen, aber mir war es einfach mal wichtig und interessant, das einfach mal so wahrzunehmen, dass auch für die Leute das eine Qualität war, die Gott von ihnen haben wollte. Und dann bin ich auf eine ganz interessante Stelle gekommen, aus 3. Mose 19. Und ich weiß nicht, wenn du an das Volk Israel denkst, wenn du dir überlegst, wie die damals gelebt haben und was sie so gemacht haben, was du da so für einen Eindruck hast, wie das Volk Israel mit Ausländern umgegangen ist oder was die für eine Haltung zu Ausländern hatten. Ich lese euch mal vor, was Gott im 3. Mose, also das heißt, das ist das Gesetzbuch, also das ist nicht irgendwas, sondern das ist das Gesetz, was das Volk Israel am Sinai von Gott höchstpersönlich bekommen hat. Da steht in 3. Mose 19, Verse 33 und 34, wenn bei dir ein Fremder im Land lebt, ein Fremder in eurem Land lebt, so sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Begründung, denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Krass, oder? Jetzt kann man eigentlich sagen, ja, aber Wolfgang, das ist Altes Testament, das ist Gesetz. Gilt für uns nicht mehr. Oder? Gilt für Israel. Die Israeliten mussten sich daran halten. Wir nicht. wir dürfen die Ausländer ablehnen, ausgrenzen, wieder wegschicken oder so. Können wir mal drüber nachdenken. Ich fand es jedenfalls total interessant, dass Gott sagt, der Ausländer, der soll dir wie ein Einheimischer gelten. Das ist eine hohe Messlatte, oder? Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Hört sich für mich irgendwie auch schon ein bisschen neutestamentlich an, oder? Kennen wir irgendwo her? Sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und da komme ich noch so zu so einem Punkt, ich weiß nicht, wie euch das geht. Du siehst einen Menschen zum Beispiel in der Fußgängerzone sitzen, also in Laubheim am Laubach, da sitzen ja ganz viele Obdachlose. Nein, in Laubheim gibt es sowas nicht. Keine Ahnung, wo die sitzen. Die gibt es sicher auch irgendwo. In Ulm sieht man die vielleicht etwas häufiger oder keine Ahnung, wo du zum Einkaufen hingehst, vielleicht nach Biberach oder nach Engen oder so. Hier werden wir ein bisschen weniger damit konfrontiert, aber angenommen, du triffst so einen Menschen und dann denkst du dir, ich könnte ihm jetzt schon was geben. Aber was macht er mit dem Geld? Der kauft sich Alkohol, dafür gebe ich nichts. Oder, ich weiß gar nicht, wer es erzählt hat, vermutlich war es der Mario Wanschaffe, der erzählt, sie machen natürlich auch ganz, der Andreas Wilzer war es, von dem habt ihr sicher auch schon hoffentlich in Ekklesia aktuell gelesen, dass die in Solingen zurzeit eine total boomende Flüchtlingsarbeit haben, wo zum Teil 200-300 Kinder und Eltern kommen. Und er hat gesagt, und dann unterstützen wir diese Menschen natürlich auch, ganz praktisch. Also die machen wirklich viel. Die reißen sich sprichwörtlich den Hintern auf für diese Leute, organisieren, machen, schaffen Geld ran ohne Ende und helfen ganz, ganz vielen Menschen. Sagt er, und glaubt ihr, dass es da Leute gibt, die uns ausnutzen? Da gibt es Leute, die nutzen uns aus. Die kommen bloß und fragen nach irgendwas und anschließend sind sie weg. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit sowas? Sagen wir, also denen kannst du nicht helfen. Ja, unmöglich, diese Leute. Die nutzen dich bloß aus. Und er hat halt gesagt, meine Güte, dann nutzen sie uns aus. Und den Gedanken, der war mir jetzt nicht neu, aber den habe ich schon von Peter Schneider damals gehört. Aber er fällt mir immer noch schwer. Aber wisst ihr, da gab es einen Mann, der hat auf dieser Erde gelebt. Und der hat sich ausnutzen lassen. Der ist für Gerechte und Ungerechte gestorben. Der hat sich zum Gespött der Leute gemacht. Der ist auf diese Welt gekommen, um die Menschen zu retten. Und dafür hat er Undank bekommen. Im Gegenteil, der ist sogar noch verfolgt worden dafür. Und uns macht so große Probleme, wenn die Hilfe, die wir uns als Deutsche so schwer abgerungen haben, vom einen oder anderen vielleicht auch missbraucht wird. Oder wenn die sich nicht wirklich bekehren. Ich meine, warum machen wir das? Wir machen das doch bloß, dass die Jesus finden. Und nachher bekehren die sich nicht. Also, vollkommen umsonst. Da können wir uns alles sparen. Ich meine, wenn die sich nachher nicht bekehren, warum sollen wir denen dann helfen? Kennt ihr so ein Denken, vielleicht ganz versteckt in eurem Kopf oder in euren Herzen? Und ich denke mal, wenn ich das vergleiche mit dem, wie Jesus gelebt hat. Meine Frau wird heute bei den, was hat die, Abenteurer? Schatzsuche, keine Ahnung, ich weiß es bis heute noch nicht, wie die. Also bei den ältesten Kindern jedenfalls, da wird die heute was über, unter anderem über Dankbarkeit sagen und wird über diese Geschichte von den 10 Aussätzigen berichten. Hört mal, Jesus hat 10 Leute gesund gemacht und 9 haben ihn ausgenutzt. Die haben sich nicht bekehrt, die haben sich nicht bedankt, die sind einfach gegangen und haben gesagt, wow, das war jetzt cool. Und Jesus hat nicht gesagt, dieses undankbare Geschlecht, der wird ihn nochmal irgendjemand heilen. Und ich finde es so krass, wie unterschiedlich die Haltung Jesu ist zu dem, was ich bei mir in meinem Herzen finde. Ich möchte jetzt noch nicht mal über euch reden. Aber was ich bei mir feststelle, wie hart mein Herz ist und wie sehr ich darauf fixiert bin, dass das, was ich tue, was mir so schwer fällt, dass das auch, wie man im Schwäbischen sagt, estamiert wird. Also, dass es geschätzt wird. Dass man Danke dafür sagt, dass es nicht ausgenutzt wird. Aber wisst ihr was? Gott verschwendet seine Liebe. Ja?
Aber wie soll ich zu denen stehen, die organisatorisch betteln?
dem brauchst du ja nicht unbedingt was geben. Ich sage ja nicht, dass man alles versteht, aber mir geht es bloß darum, wir denken immer, oh, ich weiß nicht, ob ich dem was geben kann, weil vielleicht, ich meine, wenn du weißt, dass das, zum Beispiel, du tust den Leuten ja auch keinen Gefallen, wenn die Drückerkolonnen zu dir an die Tür kommen und du nimmst denen was ab, da hilfst du denen ja nicht. Also versteht mir, mir geht es jetzt nicht um irgendein blauäugiges, wir müssen allen helfen und müssen die Augen vor jedem Missstand zumachen. Mir geht es um unsere Herzenshaltung. Und da stelle ich einfach fest, dass es geht bei mir oft nicht darum, dass ich sage, aus bestimmten, was weiß ich was, auch ganz guten Gründen mache ich das nicht, sondern weil es mir einfach, ich fühle mich ausgenutzt, ich fühle mich hintergangen, was weiß ich. Ich möchte verhindern, dass die wenigen Ressourcen, die ich habe, irgendwie verschwendet werden. Wir sind ja immer, also das ist auch unterschiedlich, aber ich bin so jemand, der sehr auf Effektivität getrimmt ist. Und wenn wir jetzt Geld für irgendwas ausgeben, dann möchte ich gern, dass das Geld wirklich nach Möglichkeit auch, ja, der Simon Lempenauer zum Beispiel, wer auf Facebook ist, hat vielleicht, ich weiß nicht, ob er unserem Gemeindeverband auf Facebook folgt, aber der hat da zum Beispiel gepredigt, und da kommen die Jugendlichen und wollen Geld. Ja, dann gib's ihnen doch. Hat niemand was gesagt? Was willst du auch sagen? Aber ich bin sicher, dass etliche da gesessen sind und gesagt haben, ja, die Frage ist immer, wofür braucht ihr das denn? Und er hat gesagt, wow. Gut, Simon hat ein offenes Herz für Jugend, verstehe ich auch. Und wir versuchen das auch so gut wie möglich zu leben hier, aber da möchten wir dann auch gut wissen, ob das wirklich effektiv eingesetzt ist. Versteht ihr? Und wenn irgendjemand, ist ja bloß die Jugend, kommt die Seniorenarbeit und sagt, wir hätten gern, was weiß ich, Ohrstöpsel, damit wir Übersetzungen oder nicht Übersetzung, den Ton direkt ins Ohr bekommen und eine Induktionsschleife überall und dann hätten wir gerne einen Aufzug und eine Rampe und keine Ahnung. Dann würde man auch sagen, wie viele Senioren haben wir hier eigentlich? Lohnt sich das? Versteht ihr? Das ist unser Denken. Wir sind als Deutsche, glaube ich, ganz, ganz stark darauf gepolt, immer zu denken, was muss ich reinstecken und was kommt raus? Und ich stelle einfach fest, Gott hat irgendwie eine andere Haltung. Ich sage auch nicht, dass es falsch ist. Wir machen das schon auch. Ich finde, es ist wichtig, sich zu überlegen, mit knappen Ressourcen verantwortlich umzugehen. Aber es ist was anderes, ob ich das wegen einer verantwortlichen Haltung mache oder ob ich es mache, weil ich eigentlich ein hartes Herz habe. Also ich hoffe, ihr versteht den Unterschied von dem, was ich sagen möchte. Nochmal, ich möchte nicht keine Ahnung, ist uns vollkommen egal und wir hauen das Zeug einfach raus, Haltung, das Wort reden. Aber die Frage ist, wie sieht es in unserem Herzen aus? Ist unser Herz so, wie Gottes Herz ist? Ihr kennt diese Armbänder, What would Jesus do? Das sind Sachen, wo ich sage, ich bin so oft nicht wie Jesus. Und zwar nicht deswegen, weil ich verantwortlich umgehe, sondern weil ich einfach, keine Ahnung, egoistisch bin, weil ich nicht barmherzig genug bin, weil ich, aus welchen Gründen auch immer. Total interessante Bibelstelle. Habe ich sicher schon mal gelesen, war mir nicht mehr bewusst. 2. Könige 6, 21 bis 23. Da fällt ein Großteil des gegnerischen Heeres in die Hände des Königs von Israel. Und da kommt der König von Israel zu Elisa und sagt, 2. Könige 6, 21 bis 23. Als der König von Israel seine Feinde sah, fragte er Elisa, soll ich sie alle umbringen lassen? Soll ich sie erschlagen? Dann sagt Elisa, nein, das sollst du nicht. Du würdest doch nicht einmal Soldaten erschlagen, die du im Kampf gefangen genommen hast. Also das war auf eine übernatürliche Art und Weise, wie das dort geschehen ist. Und jetzt passt gut auf, was er sagt. Gib ihnen zu essen und zu trinken und dann lass sie zurück zu ihrem Herrn ziehen. Die Feinde, die Kriegsgefangenen, gib ihnen zu essen und zu trinken und dann lass sie zurückziehen. Und jetzt passt gut auf, was der macht. Da ließ der König den Syrern ein herrliches Festmahl auftischen. Also der hat denen nicht ein bisschen Wasser und Brot gegeben. Dann hat gesagt, gut, jetzt geben wir denen ein bisschen was zu essen. Aber ein trockenes Brot und vielleicht ein paar Rosinen oder keine Ahnung und ein bisschen Wasser, das tut's auch. Nee, der hat ein Festmahl gemacht. Und nachdem sie gegessen und getrunken hatten, durften sie in ihr Land zurückkehren. Jetzt frage ich dich, was wird passieren? Die Syrer werden sich denken, die Israeliten ticken doch nicht mehr ganz richtig. Jetzt sammeln wir unsere Kräfte und morgen greifen wir wieder an. oder?
You.
You, genau. Und was steht hier im Vers 23? Von da an unternahmen die syrischen Truppen keine Raubzüge mehr auf israelisches Gebiet. Das nenne ich mal effektive Friedensarbeit. Ich stelle mir jetzt vor, wie die Amerikaner, anstatt Bomben zu werfen, ein Festmahl für den IS machen. Und jetzt merken wir schon, vermutlich ist es kein Universalrezept für Politik. Aber in dieser Situation habe ich mir gedacht, wie krass anders das Denken Gottes ist. Sowas funktioniert ja auch nicht immer. Das haben sie auch nicht immer gemacht. Die haben ihre Feinde auch mal umgebracht. Bitte. Aber dieses, an diesem Punkt einfach zu sagen, wir häufen feurige Kohlen auf die Häupter unserer Feinde. Sprüche 25, 21 und 22 wird im Römerbrief dann zitiert. Fand ich total interessant. Und dann bin ich zu einer Geschichte gekommen, wie Abraham mit Gastfreundschaft umgeht. 1. Mose 18. Abraham wohnte bei den Eichen von Mamre. Dort erschien ihm der Herr. Abraham saß gerade in der Mittagshitze am Eingang seines Zeltes. Als er aufblickte, sah er wenige Schritte vor sich drei Männer stehen. Da erschien ihm der Herr. Aber aus der Geschichte kannst du sehen, dass Abraham das nicht gewusst hat. Abraham hat drei Männer gesehen. Und das passt gut auf, was er macht. Da kommen drei Männer. Stell dir erstmal vor, was du gemacht hättest. Du sitzt unter dem Schatten deiner Eiche und genießt die Ruhe. Und da kommen drei Männer. Und du denkst dir, hoffentlich wollen die nichts von mir. Weil ich habe jetzt doch Feierabend. Ich habe doch heute noch, keine Ahnung, irgendwas vor. Es passt auf, was Abraham macht. Sofort sprang er auf, warf sich vor ihnen nieder und sagte, mein Herr, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann geh nicht hier vorüber. Ich stehe dir zu Diensten. Man wird euch sogleich Wasser bringen. Ihr könnt euch die Füße waschen und es euch unter dem Baum bequem machen. Das nenne ich mal Gastfreundschaft. Ich will euch inzwischen eine kleine Erfrischung holen, damit ihr euch stärken und dann euren Weg fortsetzen könnt. Wozu sonst seid ihr bei eurem Diener vorbeigekommen? So, und jetzt hört mal die kleine Erfrischung. Also, es ist gut, sagten die Männer, tu, was du vorhast. Jetzt kommt die kleine Erfrischung, von der er gesprochen hat. Abraham lief sogleich ins Zelt und sagte zu Sarah, schnell, nimm drei Backschüsseln von dem feinsten Mehl, mach einen Teig und backe Fladenbrot. Dann lief er zum Vieh, suchte ein schönes, gesundes Kalb aus und befahl dem Knecht, es zuzubereiten. War noch nie dabei, aber das Kalb wurde geschlachtet und wurde anschließend zubereitet. Das wird schon ein paar Minuten gedauert haben, gehe mal davon aus. Er holte süße und saure Milch, nahm das gekochte Fleisch und trug alles hinaus unter den Baum. Mit eigener Hand bediente er seine Gäste und stand dabei, während sie aßen. Krass, oder? Ich habe mir gedacht, was ist das für eine Art von Gastfreundschaft? Ich mache eine kleine Erfrischung. Kennt ihr das? Wart ihr schon mal so bei Leuten? Um eine Kleinigkeit für euch vorbereitet. Boah. Wir waren in Bulgarien, habe ich glaube schon ein paar Mal erzählt. Was die Leute uns aufgetischt haben. Die haben, unser Übersetzer, der damals dabei war, der Detschko, manche kennen den vielleicht, die schon ein bisschen länger in der Gemeinde sind, der hat uns erzählt, die Leute haben gewusst, dass wir kommen, haben wochenlang sich alles vom Mund abgespart, dass die was hatten, was sie uns vorsetzen konnten. Und die haben wirklich aufgetischt. Unglaublich. Der Abraham, der hat auch nicht gefragt, bis er gefragt wurde. Wir sind hier auf dem Weg und hast du nicht ein bisschen Wasser für uns oder so? Der ist auf die Leute zugegangen und hat gesagt, oh, komm, bitte, bitte kommt doch zu mir. Lasst mich doch euer Gastgeber sein. Nochmal. Ihr müsst jetzt nicht jeden Fremden auf der Straße ansprechen und sagen, möchtest du nicht zu mir reinkommen und ich backe dann noch schnell einen Kuchen. Also nicht, ich habe einen Kuchen in der Gefriere, sondern ich backe noch schnell einen und möchte da nicht über Nacht bleiben und so. Also abgesehen davon, dass in Deutschland vermutlich niemand drauf eingehen würde. Aber so diese Haltung vom Abraham. Er wollte es den anderen schön machen. Und er hat nicht bloß ein bisschen was gemacht, sondern der hat ein Kalb geschlachtet, der hat backen lassen. Er hat sich richtig ins Zeug gelegt. Und da möchte ich jetzt gegen Schluss auf eine Begebenheit kommen, kennt ihr vielleicht auch, der Elia, der hat da diese Baalspriester abgeschlachtet am Karmel und anschließend hat er die große Depression gekriegt und ist dann irgendwie abgehaut und dann hat Gott ihn nach Zarpat oder Sarepta, je nach Bibelübersetzung, geschickt und dort begegnet er einer Witwe. Ich denke, die meisten von uns kennen diese Geschichte. Ich lese sie aber trotzdem ganz kurz vor, weil das auch was mit sowas Ähnliches wie Gastfreundschaft zu tun hat. Und Elia machte sich auf den Weg und ging nach Sarepta. Als er ans Stadttor kam, traf er dort eine Witwe, die Holz auflas. Die Witwe, die war jetzt nun nicht ganz so gastfreundlich. Die ist nicht sofort auf ihn zugegangen, sondern er hat gesagt, bring mir doch etwas Wasser. Aber sie hat es gemacht, als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach, bring auch etwas Brot mit. Sehr freundlich, der Mann. Doch sie sagte, so gewiss der Herr, dein Gott, lebt, ich habe keinen Bissen mehr, nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Ich lese gerade ein paar Holzstücke auf und will mir und meinem Sohn die letzte Mahlzeit bereiten. Danach müssen wir sterben. Elia erwiderte, geh heim und tu, was du vorhast, aber backe zuerst für mich ein kleines Fladenbrot und bring es zu mir heraus. Den Rest kannst du dann für dich und deinen Sohn zubereiten. Der Rest von dem, was nicht mehr da ist, dann, nachdem sie das gemacht hat. Ich habe schon öfters über die Sicht vom Elia gepredigt, wo ich mir denke, was ist das für ein Mann Gottes, der so eine Unverfrorenheit besitzt? Ich hätte gesagt, du, wir leiten eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen dich ein, erkennen dir den Pastorentitel ab und es geht echt gar nicht, sowas macht man nicht. Aber jetzt passt gut auf. Die Frau ging, ich meine, die die Geschichte kennen, wissen ja, was kommt. Die Frau ging und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und wirklich hatten die drei, also die Frau, ihr Sohn und der Elia, jeden Tag zu essen. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug versiegte nicht, wie der Herr es durch Elia versprochen hatte. Die Frau hat das Wenige, was sie hatte, geteilt, hat es abgegeben. Und der Effekt war, dass sie am Schluss mehr hatte als vorher. Das ist auch mal wieder göttliche Logik. Wenn wir teilen, haben wir am Ende mehr als vorher. Gibt es ja irgendwelche Leute, die sich bei Finanzen ein bisschen auskennen, oder? Wir geben Geld her, damit wir nachher mehr haben. Und Geschwister, das ist nichts, was hier nur in der Bibel passiert. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber wir als Gemeinde haben das erlebt. Als ich hierher kam und wir den ersten Jahresabschluss uns angeschaut haben, manche werden sich vielleicht noch daran erinnern, da haben wir festgestellt, dass wir, ich weiß nicht, war es plus oder minus, eine Mark 50 oder irgend sowas. Also der Haushalt ging null auf null auf und davon waren damals, glaube ich, keine Ahnung, 80% der Ausgaben waren, glaube ich, für mein Gehalt. Und dann habe ich damals gesagt, Geschwister, ich finde es nicht richtig, ich möchte, dass wir nächstes Jahr 10% von unseren Einnahmen in die Mission geben. 10% von den Sachen, die wir nicht hatten. Und im nächsten Jahr haben wir am Ende des Jahres geguckt, ob die 10% erfüllt waren. Und wir konnten nicht mehr so viel Geld weggeben, wie reingekommen ist. Und das ist was, wo ich für mich gesagt habe, wir haben so oft Angst, zu kurz zu kommen. Wir haben so oft Angst, wenn ich das jetzt hergebe, wenn ich jetzt noch teile, dann bleibt am Schluss nicht mehr genug für mich übrig. Und normalerweise nimmt man so eine Stelle jetzt, wenn man zum Beispiel über den Zehnten predigt. Ja? Aber ich predige heute nicht über den Zehnten. Die Frau hat im Übrigen auch nicht den Zehnten gegeben. Ich würde mal sagen, die hat den Ersten oder vielleicht auch den Zweiten gegeben. Also die hat praktisch alles hergegeben, was sie hatte. Und sie ist nicht zu kurz gekommen. Weil Gott nämlich auf diese Gastfreundschaften Segen gelegt hat. Der Mehltopf wurde nicht leer, und das Öl im Krug versiegte nicht. Und ich bin persönlich davon überzeugt, wenn wir unsere Finanzen, unsere materiellen Ressourcen, die wir haben, wenn wir unsere Zeit, unsere Kraft, unseren Einsatz investieren, so wie Gott es will, in die Gemeinde, in das Reich Gottes, von mir aus in die Flüchtlinge, in unsere Nachbarn, in unsere Arbeitskollegen, wenn wir das tun, was Gott von uns will, also nicht wild überall, sondern das, was Gott von uns will. Da bin ich davon überzeugt, dass Gott es segnen wird. Und dass wir am Ende nicht weniger haben werden, nicht darben müssen, sondern dass der Herr uns auf grüne Weiden und an frisches Wasser führt. Und dass wir sagen können, mir wird nichts mangeln. Ich gebe zu, es ist schwierig, jetzt Amen zu sagen. Du musst es auch nicht tun, aber ich hoffe, dass du innerlich einen Amen dazu findest, heute oder demnächst. Letzte Bibelstelle. Jesaja 58, kennt ihr vielleicht auch. Ja, wer hat schon mal von Jesaja 58 gehört? Gut. Ich glaube, ich mache halt noch einen Aufruf. Wer sich bekehren möchte, der meldet sich bestimmt wenigstens einer. Jesaja 58 geht ums Fasten. Und das sagt Gott, ihr fastet, aber das, was ihr macht, ist kein Fasten, an dem ich gefallen habe. Und das sagt Gott, das Fasten, Jesaja 58, 6 bis 11 lese ich. Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Bloß mal Bemerkung am Rande, da ist nicht das Haus des Nachbarn gemeint, sondern mein eigenes. Führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Jetzt pass gut auf, was Gott dann sagt. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Möchtest du Gebetserhörungen? Möchtest du Heilung? Möchtest du Gerechtigkeit? Ein Licht? Das sind alles Dinge, die Gott denen verheißt, die so fasten, wie es hier steht. Nämlich, dass sie denen helfen, denen es schlecht geht. Und er wiederholt das nochmal. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst, also wir würden jetzt vielleicht sagen, schlecht über Leute redest, also es kommt auch noch, und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Das ist göttliche Logik. Die Letzten werden die Ersten sein. Wer sein Leben gewinnen will, der muss es verlieren. Wenn du der Größte sein willst, dann sei der Diener von allen. Und wenn du genug haben willst, dann gib gerne. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Dann kümmere dich um die Menschen, die nicht so viel haben wie du. Und Gott sagt, und dann wird dein Licht hervorbrechen und deine Heilung wird voranschreiten und der Herr wird auf dein Rufen antworten. Ich finde es schon krass, wie das so Dinge sind, wo ich manchmal denke, das sind Wahrheiten, die irgendwie auch ein bisschen unbequem sind. Also, ja, wenn wir glauben müssen und dann passiert das alles, das ist okay. Das, oder keine Ahnung, was wir vielleicht bereit wären. Aber es sind irgendwie so Sachen, die uns manchmal so schwer fallen. Und das ist manchmal auch echt ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wer von euch so auch so einen Briefkasten hat, der so eine automatische Füllvorrichtung hat, wo ganz viele Sachen immer wieder drin sind. Also vor allem mein E-Mail-Postfach. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Manchmal mache ich mein E-Mail-Programm schon gar nicht gern auf, weil da schon wieder, keine Ahnung, 60, 70, 80 Mails pro Tag drin sind. Manche wundern sich, warum sie von mir keine Antwort bekommen. Manchmal ist einfach so, dass, keine Ahnung, da ist so viel drin, da übersehe ich Dinge. Und wenn du all denen, die da schreiben, dass sie Hilfe brauchen und Geld brauchen und dass es, wenn du denen allen helfen würdest, also gut, jetzt hätte ich fast was gesagt, was ich als Prediger nicht sagen darf, dann könnte selbst Gott dich nicht so segnen, dass du noch genug hast. aber es wäre so sicher nicht richtig, aber es ist sicher auch nicht der richtige Weg. Ich denke, wir sollen dann uns schon auch noch von Gott führen lassen. Und all die Beispiele, die ich vorgelesen habe, das war was, wo Menschen auf den Reden Gottes reagiert haben. Aber was ich uns schon nahe bringen möchte, ist, dass wir anfangen, einfach umzudenken. Versteht ihr, mir ist nicht wichtig, dass du deine politischen Ansichten änderst oder dass du, was weiß ich was, dass du jetzt anfängst, wild irgendwelche Dinge zu verteilen in der Welt. Oder dass wir die Augen zumachen vor den Missständen, die es wirklich natürlich auch gibt. Was mir wichtig ist, ist, dass wir ein Herz bekommen, was so schlägt wie Jesus Herz. Sagt man das? Jesus Herz. Das Herz Jesu. So. Dass wir die Menschen sehen, wie Jesus die Menschen sieht. Und dass wir bereit sind, das zu tun, was er uns gibt, was er uns anvertraut. Und ich hoffe, dass ihr da mit dabei seid. Ob du nun, wie soll ich sagen, ob dein Mut, deine Energie, das Wirken Gottes in deinem Herzen momentan dafür reicht, dass du sagst, ich möchte mich um meine Geschwister mehr kümmern, ich möchte für die da sein, ich möchte sie sehen, ich möchte für sie beten, ich möchte einfach diese Gastfreundschaft mit meinen Geschwistern mehr leben. Oder ob du einen Schritt weiter gehst und sagst, nee, ich möchte gastfreundlich sein für die Menschen, die noch nicht zu unserer Gemeinde gehören. Ich möchte, dass wenn Menschen hierher kommen, dass sie sich wohlfühlen. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, wo auch immer. Ob du sagst, einfach dadurch, dass ich freundlich bin, dass ich auf Menschen zugehe, dass ich, keine Ahnung, ein Gastfreundschaftsteam mithelfe, dass ich Menschen überhaupt mal einlade, dass ich praktisch irgendwas im Haus mache, was auch immer. Aber ich möchte meinen Beitrag leisten, dass Menschen sich hier wohlfühlen, dass sie sich angenommen fühlen. Oder ob du so weit gehst, dass du sagst, ich möchte den Menschen, die zum Teil so schreckliche Dinge erlebt haben auf ihrer Flucht, ich möchte denen helfen, ich möchte für die da sein, ich möchte mich da irgendwie engagieren. Oder die Leute, die aus welchen Gründen auch immer obdachlos geworden sind, keine Ahnung, alte Leute im Heim. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo Not da ist, wo wir helfen könnten. Und wo du einfach sagst, da hat mir Gott einfach was aufs Herz gelegt und ich möchte mich da engagieren. Möchte ich einfach ermutigen, das zu tun. Und was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir als Gemeinde insgesamt so eine Gemeinde werden, die auch dafür bekannt ist, dass wir gastfreundlich, also ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die als gastfreundlich wahrgenommen wird. Als Zwischenziel würde mir schon reichen, dass wir uns auf den Weg machen, dass wir da hinkommen und dass wir sagen, wir möchten gastfreundlicher werden. Wir möchten unsere Gemeinde mehr von außen sehen und weniger von innen. Ja, das ist gut. Also jetzt mache ich aber Schluss. War lange genug. Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du uns in diesem Wort ja auch klare Hinweise gibst, Herr, wie du möchtest, dass wir leben sollen. Ich möchte dir danken, Herr, dass du uns Prinzipien offenbarst, Herr, die zum Teil auch so ganz anders sind als das, was wir in der Welt finden. Und jetzt möchte ich hier einfach bitten, Herr, dass die Dinge, die wir jetzt gehört haben und die ich gesagt habe, die ich für mich auch gehört habe, Herr, dass wir das in unseren Herzen bewegen. Und ich weiß, für mich sind viele Dinge herausfordernd und ich fühle mich einfach auch manchmal schlicht überfordert und weiß ja gar nicht, was ich jetzt tun soll. Aber du hast uns deinen Heiligen Geist versprochen. Und du wirst zu unseren Herzen reden und da vertraue ich drauf, Herr. Du wirst jedem von uns zeigen, wo Dinge in unserem Leben sind, Herr, die dir nicht gefallen, wo Haltungen in unseren Herzen sind, mit denen du nicht einverstanden sein kannst, wo wir Menschen anders sehen, als du sie siehst. Und ich wünsche mir, Herr, dass diese Herzenshaltung von dir verändert wird, in mir und in jedem Einzelnen von uns. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns Gnade schenkst, dass wir als Gemeinde uns aufmachen und auch dieses Ziel mehr und mehr erreichen, Herr. Dass Menschen, die hierher kommen, sich angenommen fühlen, egal ob sie nun Christen sind, ob sie von dir noch nichts wissen oder ob sie vielleicht aus ganz anderen Kulturen kommen. Ich danke dir, Herr, dass du ein Gott bist, der so unglaublich verliebt ist in Menschen, dass du bereit warst, alles zu geben für uns. Schenk uns, Herr, dass diese Haltung einfach auch in uns ist. Dass wir die Menschen mit deinen Augen sehen und dass wir bereit sind, auch was dafür zu tun. Amen.